Aber wenn ich echt was bewirke und vielleicht auch inspirierend sein kann und zeigen, hey, dass du selbst in einem, beispielsweise in einem Haifischbecken mit dem Energiemarkt, ist wirklich, ist echt ein Drecksmarkt. Ja? Also geht es fast nur um den Preis oder sonst um die Differenzierung. Es ist sack schwer, um es auf den Punkt zu bringen, dass man trotzdem da bestehen kann. Das ist toll und das ist bestätigend und das macht Bock. Und da stehe ich jeden Tag auf und freue mich. Ich habe es nie verstanden, warum ich immer nur mehr Geld, immer mehr erwirtschaften möchte. Das heißt doch nicht, dass ich kein Geld verdienen will, weil Geld verdienen ist auch, das ist auch nichts Schlimmes, wie es von anderen oft so verteufelt wird. Geld verdienen ist echt okay. Es erhält mir meine Freiheit, um die Dinge so zu machen, wie ich sie zumindest für sinnvoll erachte. Aber nur Geld verdienen als Selbstzweck ist echt lame.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmen. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und wir haben einen tollen Gast. Es ist Florian Hähnle vom Polarstern. Hallo Florian.
Hallo. Hi.
Florian kommt aus München und hat vor 9 Jahren Polarstern gegründet, einen gemeinwohlzertifizierten Energieversorger mit 100% Ökostrom. Du hast gemerkt, Florian, ich musste mir das gerade nochmal genau angucken. Was heißt das, gemeinwohlzertifizierter Energieversorger mit 100% Ökostrom?
Also wir stellen bei uns in den Fokus, dass wir unabhängige Energieversorger sind, Ökoenergieversorger. Das heißt, wir machen halt ausschließlich erneuerbare Energien, sowohl beim Strom als auch beim Gas eben aus Reststoffen. Und die Gemeinwohlorientierung, wenn ich sage, die ist mir wichtiger, die Orientierung, als die Zertifizierung, weil die Zertifizierung ist nur der Stempel und die Orientierung ist die Haltung, ist nichts anderes als, wie wir denken, dass eigentlich jedes Unternehmen vernünftig wirtschaften sollte. Sprich, uns ist die wirtschaftliche Rendite wichtig, aber genauso wichtig ist für uns die soziale und die ökologische Rendite oder den Impact, den wir da haben als Unternehmen. Und auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung. Und eigentlich soll es in meinen Augen so sein, dass jedes Unternehmen so handelt. Steht auch übrigens in der Bayerischen Verfassung, dass der Unternehmer hat dem Gemeinwohl zu dienen. Ist schon uralt. Ist jetzt halt in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen oder in den letzten 100 Jahren mehr oder weniger ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber eigentlich soll es so sein, dass man so mit gesundem Menschenverstand wirtschaftet. Und das ist für mich eine Gemeinwohlorientierung. Und Unternehmen, die das nicht machen, die jetzt vielleicht nur auf die wirtschaftliche, auf die finanzielle insbesondere Rendite achten, dass die sich eigentlich erklären müssten, hey, warum macht denn ihr das so rum? In anderen Worten sagen wir es auch manchmal, ist bei uns einfach arschlochfreie Zone.
Ich finde das ganz spannend, weil das ist ein Punkt, den Peter Drucker schon in den 80ern betont hat, dass Institutionen und die Wirtschaft kein Selbstzweck sein, sondern Organe der Gesellschaft sind und um der Gesellschaft willen existieren. Und freies Unternehmertum kann eigentlich nur gerechtfertigt werden für die Gesellschaft, wenn es also nicht was gut fürs Geschäft ist, sondern was gut für die Gesellschaft ist. Das ist ein spannender Ansatz.
Und der Witz ist ja, langfristig ist es auch gut fürs Geschäft. Es ist nicht so einfach kurzfristig, ja, weil man kurzfristig gedacht ist oftmals leichter, nur auf die finanzielle Rendite zu optimieren. Aber langfristig ist es auch für das Gesamtunternehmen auch wirtschaftlich besser, die anderen Stakeholder, sprich die Gemeinschaft, auch mit im Blick zu haben.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also was eine wirtschaftliche Ausrichtung betrifft, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Das können sich unsere Hörerinnen und Hörer auch vorstellen. Aber was heißt dann genau eine ökologische und eine soziale Orientierung in eurem Unternehmen? Am Ende müssen doch alle Gehälter kriegen, alle müssen davon leben. Natürlich sollen auch alle Spaß haben. Aber was heißt dann ökologisch und sozial konkret in eurem Unternehmensalltag?
Also ich kann es natürlich jetzt für Polarstern sagen, was es für uns heißt. Erstmal ist es die Haltung. Also in welchem Umfeld bewege ich mich überhaupt? Ah, ich bin jetzt in der Energiebranche. In der Energiebranche kann ich einfach Kohlestrom vertickern und möglichst billig die Kunden wechseln. Oder ich kann dafür sorgen, dass ich mit meinen Kunden beispielsweise, das ist ökologisch den Fokus, ja, dass ich auch neue erneuerbaren oder zusätzliche erneuerbare Energienanlagen baue, dafür sorge, dass mehr Ökostrom mit dem Markt kommt, fossile Energien verdrängt werden. Oder wir beispielsweise unterstützen mit jedem Kunden bei uns eine Familie in Kambodscha beim Bau von Mikrobiogasanlagen und ermöglichen denen eben ihre persönliche Energiewende. Dort ist dann auch eine soziale Wende dabei, weil diese Mikrobiogasanlagen, die sorgen dafür, dass sie kein Kerosin mehr kaufen müssen, dass sie abends noch Licht haben, weil mit dem Biogas werden Gaslampen erzeugt. Die Frauen müssen nicht mehr 2 Stunden am Tag Holz suchen. Die Familien haben beispielsweise ihren eigenen Dünger, den sie auf die Felder ausbringen müssen, keine Kunstdünger mehr kaufen müssen. Und am allerwichtigsten ist, sie ersetzen so offenes Feuer, kochen über offenem Feuer, das eben halt nichts mit Lagerfeuerromantik zu tun hat wie bei uns, sondern einfach nur extrem gesundheitsschädlich ist, wenn man das in einem geschlossenen Raum macht, ersetzen dieses Gesundheitsschädliche durch Biogas, eben durch Reiskocher beispielsweise, die eben auf Biogasbasis funktionieren. Und so ist halt, das ist, wie sich es bei uns jetzt mal ökologisch manifestiert. Wir wollen mit als Unternehmen und mit jedem Kunden einen positiven ökologischen Impact haben. Positiv heißt, ich ändere den Status quo, der bei uns insbesondere noch stark fossilbasiert ist, aber auch weltweit stark fossilbasiert ist, durch Produkte und durch, in dem Fall auch durch den Markt, indem ich einfach Alternativen anbiete, die nicht mal teurer sind und wo jeder so mit seinem eigenen Konsum die Welt ein kleines Stückchen besser machen kann. Das ist so die ökologische, ein Beispiel der ökologischen Perspektive. Und wie manifestiert sich das einfach, um die Denke zu hinzukriegen, wenn ich sage, hey, das muss auch die Haltung sein oder in der DNA. Ich könnte jetzt da hingehen und sagen, hey, ich habe hier Ökostrom und für die, die das noch ein bisschen mehr machen möchten, können sowieso ein Opt-in. Hey, ich möchte auch noch eine Familie in Kambodscha unterstützen. Das machen wir nicht. Also alles inhärenter Bestandteil des Produktes. Und das ist so, das zeigt so ein bisschen die Denke. Ich könnte genau das Gleiche machen, aber alles mit Opt-in, Opt-in, so ein typischer Marketing-Ansatz. Das machen wir nicht, sondern das, was wir machen, spiegelt die Haltung wider, ist die DNA und deswegen ist auch nicht abwählbar. Also nicht mal nur als Opt-in, ist auch kein Opt-out, sondern ist einfach Bestandteil des Produktes.
Cool. Und ja, was heißt das dann für eure Mitarbeiter? Also sozialer Impact ist ja nicht nur, dass ihr was für Familien in Kambodscha schafft, sondern dass es euren Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, eure Stakeholder, eure Mitarbeiter und so, dass es denen auch gut geht. Wie kriegt ihr das denn hin?
Weil das Erste, was ich sagte, war eben die ökologische Perspektive. Die soziale Perspektive ist ja nicht nur auf das Unternehmen oder den Mitarbeiter begrenzt, sondern wie gehe ich denn grundsätzlich jetzt, sorry, es ein bisschen höher aufging, aber mit Menschen um. Ja, erstmal, ja, ich behandle alle gleich. Ja, und natürlich versuchen wir, auf unsere Mitarbeiter anzugehen, auch wenn es kein Wunschkonzert ist. Wie zeigt sich das bei uns? Wir haben sehr flexible Arbeitsmodelle. Wir haben einen gewissen Gehaltsspread, den es bei uns nur geben darf. Das ist auch von der Gemeinwohlökonomie so vorgegeben. Würden wir aber auch so sonst so machen. Wir schauen natürlich, dass wir auch mit unseren Lieferanten fair umgehen und nicht, wie es oft in der Wirtschaft ist, ein Informationsgleichgewicht zu unseren einseitigen Gunsten ausnutzen. Das ist ja eigentlich, was sehr, sehr oft in der Wirtschaft gemacht wird. Und hier bei den Reinigungskräften fürs Büro gehen wir genauso um wie mit unseren eigenen Mitarbeitern. Sprich, eigentlich behandle deine Nächsten so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und es betrifft alle, mit denen wir zu tun haben. Heißt auch, wenn wir jetzt in eine Kooperation gehen, oder dass wir schon versuchen, auch bei der Marketing-Kooperation, dass beide was davon haben, dass wir auch langfristig und loyal mit Partnern zusammenarbeiten, das heißt mit einer Druckerei oder sonst irgendwas, und nicht jetzt immer bei dem ersten Besten eben abspringen, nur weil es einer nochmal 2 Euro billiger macht. Das ist auch so ein bisschen ein Vertrauen, eine Verlässlichkeit.
Ja, cool, das ist interessant.
Ich würde gerne noch mal was fragen zu euren Kunden beziehungsweise zu den Konsumenten und Konsumentinnen oder der Kundenstruktur. Also wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr in Anführungszeichen passive Kunden, die einfach euer Kunde sein können, gegebenenfalls noch eine Familie in Kambodscha unterstützen, aber ansonsten nur konsumieren. Das ist so die eine Sparte. Und die andere ist dann diese Familie in Kambodscha. Und das ist die Kundenstruktur, oder? Also, dass ihr diejenigen habt, die das einfach bestellen und diejenigen, die ihr auch aktiv unterstützt, die dann auch selber aktiv werden müssen. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen unklar ausgedrückt oder zu viel geredet. wir haben tatsächlich sehr aktive Kunden. Mhm. Ja, also unsere Kunden und auch diese, sagen wir auch die Positionierung, die entscheiden sich ganz bewusst für Polarstern und die entscheiden sich auch nicht nur für ein Produkt, sondern unterscheiden sich auch für ein Unternehmen. Also drum checkt, wer dahinter steckt. Mhm. Ja, das ist eben schon sehr wichtig. Und weil die sich ganz bewusst für Polarstern entscheiden und nicht nur einfach einen irgendeinen Stromanbieter, der zufällig noch Öko ist, weil da gibt es ja über 1000 am Markt in Deutschland, sind die auch sehr aktiv. Also die empfehlen sehr stark weiter, die identifizieren sich. Wir sind teilweise richtige Fans von Polarstern. Und so schaffen wir es auch, das ist auch so ein Anspruch von uns, auch die ja so die Energiewende, aber auch die auch Gemeinwohlthemen zu verbreiten und Bewusstsein zu schaffen. Und auch das ist und dieses Bewusstsein schaffen ist ein ganz, ganz großer Antrieb für uns. Bewusstsein schaffen für, ja, sagen wir, für nachhaltigere Themen. Wir schreiben auch in unserem Blog jetzt nicht nur über Ökostrom und wie toll du wechseln musst. Da geht es auch über nachhaltiges Banking, da geht es auch über Fairtrade, Schokolade, ja, was für einen großen Anteil das hat. Teilweise was Unterschied sind zwischen so Biohennen, Kleidung, halt so die wirklich typisch nachhaltigen Themen, der sich damit beschäftigt, der weiß, was so die typischen auch Aufhänger sind, weil es auch Themen sind, die uns bewegen, die unsere Kunden bewegen und wir versuchen andere, die vielleicht auch nur teilaffin sind, sagen wir, ja, die einfache Lösung, nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfache Lösungen und einen Schubser zu geben, auch mal nachzudenken, vielleicht, was sie denn so in, wie sie auch ihren privaten Lebensstil, das ist bei uns oft Konsum, ja, wie sie den bewusster gestalten können.
Kann ich denn jetzt, also ich wohne in Hamburg, kann ich Polarstern als Stromanbieter eintragen?
Ja, auf jeden Fall. Also
Also kann ich hier in Hamburg in meiner Wohnung in Uhlenhorst Polarstern als Stromanbieter nutzen?
Auf jeden Fall. Also demnach tust du es noch nicht. Musst du direkt im Anschluss machen.
Ich hoffe, ganz viele machen das im Anschluss an diesen Podcast.
Ja, aber es ist wirklich, also der Wechsel ist super einfach und das ist ja das Schöne am Energiemarkt. Du hast einen, so wenn du jetzt so deinen eigenen CO2-Footprint anschaust, ist es ja mit der größte Effekt und nachhaltig, also dauerhaft in dem nachhaltigen Sinne von dauerhaft, den du haben kannst. Ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt zu Polarstern kommen muss, sondern wir nutzen einen bewussten, einen guten Ökostromtarif, der mit grüner Stromlabel beispielsweise zertifiziert ist. Und der kostet dich ungefähr 3 Minuten Aufwand, so die Anmeldemaske auszufüllen. Und der Wechsel ist total safe. Das ist nichts mit so DSL oder Mobilfunkwechsel. Und dann kannst du bundesweit wechseln.
Also ich kann euren Strom bundesweit beziehen und der wird dann verteilt. Aber wo kriegt er den Strom denn her? Also irgendwie, der muss doch produziert werden.
Korrekt, ja. Also unser Strom kommt zu Großteil aus deutscher Wasserkraft. Das sind Wasserkraftwerke am Inn hier in Bayern, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und zu immer größeren Teilen auch aus dezentralen Anlagen. Also es sind dann vor allem PV-Anlagen, die auf Mehrparteiengebäuden, also auf Dächern gebaut werden.
Und reicht das aus, um viele Haushalte zu versorgen? Oder wie ist das technisch geregelt? Ihr habt dann wahrscheinlich nur, also ihr habt eine bestimmte Strommenge und dann auch noch die Verteilung über die Zeit. Und dann habt ihr eine Kundenklientel und das muss ja irgendwie matchen, das muss ja irgendwie zusammenpassen.
Ja, wie kriegt ihr das hin? Ja, es reicht aus. Das ist ja die erste ist die wichtigste Frage. Und das zweite ist, wie komme ich dieses Matching hin? Wenn du Energie beziehst, beziehst du die immer bilanziell. Bilanziell heißt, da gibt es ja dieses schöne Bild vom Stromsee. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Stromsee heißt, wir haben einen deutschlandweit einen großen Stromsee und in den wird aus unterschiedlichen Quellen eingespeist. Und das können saubere Quellen sein, das können große, kleine sein, können aber auch schmutzige Quellen sein. Also aktuell haben wir etwa 40% saubere Quellen, weil das ist der Strommix in Deutschland.
Und war schon ganz schön viel ist, finde ich.
Ja, da haben wir was geschafft, ne? Aber ja, wir haben noch 60% vor uns.
Und das stimmt.
Wir müssen ein bisschen schneller gehen als die ersten 40. Aber wir haben schon, weil wir haben was geschafft und jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Gummi geben. Aber Fakt ist, durch diesen Stromsee ist so, dass du aus deinem, wenn du deinen Lichtschalter anmachst, ja, dann kommt ja immer natürlich der Mix aus diesem See raus. Mhm. Ja, das heißt, wenn du dich für einen Anbieter entscheidest, dann entscheidest du dich immer für eine Quelle und nicht für den Mix, der aus deiner Leitung kommt. Und wenn du jetzt hier einen Ökoanbieter suchst, entscheidest du dich halt für eine saubere Quelle und wir garantieren dann, dass wir zu 100% aus dieser sauberen Quelle in den Stromsee einspeisen und der Stromsee übergreifend, das ist dann auch das Matching, der wird von allen Anbietern, insbesondere von den Netzbetreibern ausgeglichen, sodass bei dir der Strom immer sauber und kontinuierlich fließt. Zum Glück ist er nicht in allen Ländern der Fall.
Ich liebe die Stromsee-Metapher. Das ist so schön erklärt und ein tolles Bild, wirklich. Ich habe mich immer gewundert, weil das ja in der Sprache, es klingt ja immer so, als würde ich jetzt Strom von einem bestimmten Anbieter beziehen. Und das fand ich immer schon irreführend und habe mich gewundert, warum sich das so in der Sprache spiegelt. Aber der Stromsee ist eine tolle Geschichte. Ich habe mir natürlich angeguckt, was Polarstern macht und Biogas spielt bei euch ja auch eine große Rolle. Und ich habe gesehen, dass ihr auch die Energiewende im Wärmemarkt vorantreiben wollt. Kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was das genau bedeutet?
Ich fange von hinten an, vom Wärmemarkt, also mit dem Warum. Mhm. Wenn wir ehrlich von der Energiewende sprechen, dann haben wir de facto in Deutschland aktuell eine Stromwende. Das Doofe ist erstmal okay, aber das Doofe daran ist, dass so mal der private Haushalt etwa 20% aktuell Elektrizität verbraucht, also Strom, ja, Licht und so weiter und so fort. Und 80% des Energieverbrauchs sind Wärme. Wir leben halt nicht am Äquator, sondern wir haben halt auch Winter. Ne? Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann gibt es im Wärmemarkt noch relativ wenig ökologische Produkte. Mhm. Und das war auch der Nukleus von Polarstern, wo wir hingegangen sind und gesagt, pass mal auf, Ökostrom wunderbar gibt's. Aber so Ökogas, eben ein bezahlbares und ökologisch sinnvolles Ökogas, ökologisch sinnvoll für uns heißt auf Basis von Reststoffen und nicht extra von Mais, der angepflanzt wird und dann in so eine Biogasanlage geschippert wird. Sowas gab es noch nicht. Und das haben wir, das war der Nukleus von Polarstern, wir haben so ein Ökogasprodukt entwickelt, insbesondere dieses das Handelssystem für das Ökogasprodukt und so auch die Wärmewende, ja, die erneuerbare Wärmewende, jetzt in dem Fall insbesondere auf den Gasmarkt bezogen, weil das der größte in Deutschland ist, den man auch wirklich sauber erneuerbar ersetzen kann. Beim Öl ist es ein bisschen schwieriger, ja. Die da auch voranzubringen. Deswegen, warum? Hey, 80%, wenn ich Energiewende will, dann darf ich nicht nur Strom anschauen, dann muss ich auch noch Wärme anschauen und es ist der größte Anteil. Mhm. Und deswegen dieses Ökogasprodukt auf Basis von Reststoffen. Habe ich noch die Zeit, ein bisschen was zum Wärmemarkt zu sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Go ahead. Na klar. Weil das ist ja so, wie es der Status quo ist, ne? Jetzt ist so, dass wir mit den zusätzlichen erneuerbaren Energien auch immer mehr Ökostrom im Netz haben werden und dass wir auch langfristig davon weggehen werden, Gas einfach nur zu verbrennen, weil dafür ist egal, ob es fossil ist oder erneuerbar, ist eigentlich viel zu wertvoll, weil da kann man tolle chemische Produkte daraus herstellen. Und es gibt tolle Technologien wie zum Beispiel Wärmepumpen, ja, die auf Strombasis Wärme erzeugen und da auch sehr effizient sind. Und da wird's hingehen. Also was wir sehen im Energiemarkt ist, und es ist gut, ja, wir haben immer mehr Ökostrom und auch teilweise zu Zeiten, wo wir zu viel Ökostrom haben, auch jetzt schon. Und dieser Ökostrom wird in immer mehr andere Märkte gehen. Zum Beispiel auch eben über Wärmepumpen in den Wärmemarkt oder mit der Elektromobilität in den Mobilitätsmarkt. Also wir werden Strom nicht mehr nur nutzen, um Elektromotoren im Statische zu betreiben oder das Licht an- und auszumachen, sondern wir werden immer mehr elektrifizieren. Und das ist so, man spricht da von Sektorenkopplung. Und das ist das, wo der ganz große Trend hingeht. Also ich hoffe auch, dass ich es noch erleben werde, dass ich meinen Kunden gar kein Biogas mehr verkaufe, weil das viel zu wertvoll ist und es geht hoffentlich dann in die Chemie und da werden tolle Produkte ausgestellt und werden hoffentlich Wärmepumpen mit Strom versorgen.
Aber ihr nehmt.
Tun wir auch schon. Also.
Sorry fürs Unterbrechen. Ihr nehmt ja organische Reststoffe, habe ich gesehen. Und da hängt ja dran die ganze Entsorgungsindustrie. Wie organisiert ihr diese Prozesse? Habt ihr da irgendwelche Partnerunternehmen oder wie kommt es zu diesem? Weil das ist ja auch ein sehr umständlicher Prozess in der Entsorgungswirtschaft selbst. Und wie habt ihr das aufgebaut und wie funktioniert das? Das ist ja sehr komplex, stelle ich mir vor.
Das ist komplex, also wo du halt, damit das Biogas auch preislich irgendwo einigermaßen wettbewerbsfähig ist, musst du schon schauen, wo du große Mengen an Reststoffen hast, ja. Und insbesondere schauen, wo die Reststoffe oder diese Stoffkreisläufe, die du jetzt angesprochen hast, dass die noch nicht geschlossen sind. Also bei uns ist so, dass hier sehr viele dieser Stoffkreisläufe einfach schon geschlossen sind. Wir arbeiten jetzt mit der Südzucker zusammen. In Ungarn und dort steht eine sehr große eine Zuckerfabrik, die eben Zucker auf Basis von Zuckerrüben herstellt. Und dort waren die Stoffkreisläufe eben noch nicht geschlossen. Und dann deswegen wurde dort dann eine Biogasanlage gebaut, um eben dann die Stoffkreisläufe zu schließen. Und wir vermarkten dieses Biogas. Wir bringen es eben zu den Menschen. Da gab es davor keine vernünftige Verwertung. Und das ist insofern ziemlich cool, weil die Biogasanlage recht groß ist. Ich habe und die Zuckerfabrik hat sehr große Mengen an Reststoffen. Reststoffe in dem Fall sind, wenn die Zucker, die Zuckerrübe, die kommt in die Fabrik rein, der Zucker wird ausgewaschen, ja, also mit Dampf ausgewaschen. Was bleibt übrig, ist die Zellulose. Und die Zellulose, die geht dann direkt sogar warm per Förderband, habe ich also keine Transportwege oder so, direkt in die Biogasanlage. Und die muss auch nicht geheizt werden, weil die kommen dann mit 60, 70 Grad rein. Also das ist ein sehr, sehr effizienter Prozess, wo ich gleichzeitig große Mengen habe. Und was super positiv ist, weil das Methan eben, das ist was in der Biogasanlage, die Stoffe, die gasen ja aus. Und dann wird das Methan im Grunde genommen eingefangen. Und es ist gut, dieses Methan einzufangen und dann später, jetzt wie es in dem Fall ist, zu verbrennen. Weil da wird zwar immer noch CO2 freigesetzt, aber das hatte die Zuckerrübe ja schon rausgenommen, aus der Atmosphäre gezogen durch ihr eigenes Wachstum. Und das Methan geht nicht in die Luft. Mhm. Methan ist ja viel, viel treibhausintensiver als und vor allem Vielfaches als CO2. Und davor war es so, dass eben die Zuckerrüben-Schnitzel, wie man dann sagt, die eben die Reststoffe, dass sie auf großen Haufen so im Freien vor sich hingegast haben und das Methan freigesetzt wurde.
Ah, okay, verstehe. Ja, das ist auch schön, das mal zu verstehen. Gibt es auch einen Gasteich? Weil es einen Stromsee gibt?
ja, ist gut. Ja, pass auf, die Metapher ist genau die gleiche, ja, wie beim Stromsee. Also auch so beim Gas ist es so, dass du nicht das Molekül aus der Biogasanlage beziehst, genauso wenig das Molekül aus der Windkraftanlage, weil dann bräuchtest du eine Standleitung. Bräucht jeder einzelne Haushalt eine Standleitung zu seiner Biogasanlage, zu seinem Erdgasloch und zu seinem direkt nach Russland, ja, und zu seiner Windkraftanlage oder so. Sprich, ein Gasmarkt ist genauso ein bilanzieller See. Wenn man es ganz genau sagen möchte, ist weniger ein See als mehr eine Seenplatte. Es hat Infrastrukturgründe, weil es unterschiedliche Gasqualitäten gibt und beim Strom gibt es keine unterschiedlichen Qualitäten. Und deswegen beim Gas könnte man nicht von einem See, sondern von einer Seenplatte sprechen. Und die Seenplatten sind aber miteinander verbunden.
Ah ja, das ist auch eine gute Metapher. Ich habe auch überlegt, ob ich dich auf das Thema, kommt man um Russland herum, anspreche, wenn man sich mit dem Thema Gas beschäftigt.
Na, tu's doch.
Ja. Also kommt man drum herum?
Aktuell, ja, man kommt drum herum. Ja. Aktuell ist noch schwieriger. Und die Frage ist, muss man unbedingt? Fakt ist, dass der Gasmarkt in Europa aus zwei großen Quellen gespeist wird. Das ist aus Pipelines und immer mehr aus LNG. Also so bis vor, keine Ahnung, jetzt wird er nicht festlagen, aber 5 Jahren oder so waren es tatsächlich nur Pipelines. Und da war die Abhängigkeit auch von Russland noch viel, viel größer. Jetzt wurden echt auch signifikanten Maßstab LNG, also das heißt verflüssigtes Erdgas, Terminals gebaut. Und LNG kommt im großen Stil aus Katar, aus USA insbesondere, eben aus anderen Ländern, sodass es alternative Quellen gibt und wir unabhängiger werden von Russland. Insofern ja, nichtsdestotrotz braucht man Russland, brauchen aktuell schon noch, ja, also jetzt für den Gesamtgasmarkt. Wir brauchen es nicht. Also ich brauche kein Russland. Ob Katar dann so viel besser ist, mag jetzt jedem selber überlassen sein. Ich glaube, dieser gesamte fossile Markt ist jetzt, egal wer es ist, auch dieses Schiefergas aus den USA, was ja sehr viel dann aus den USA kommt, das ist jetzt mal aus ökologischen Gründen auch nicht viel besser und aktuell zumindest politisch USA ja auch nicht so viel, kann sie moralisch auch nicht unbedingt über Russland erheben. Also ich will auch nicht sagen, dass sie schlechter sind. Da hakt die eine Krähe der anderen kein Auge aus meiner persönlichen Meinung.
Ja. Apropos persönliche Meinung, wenn ich nochmal auf dich selbst jetzt als Person gehe. Du bist jetzt CEO von dieser Firma und ihr habt vor 9 Jahren gegründet und ihr bezeichnet euch selbst als Sozialunternehmer. Ne? Ja, wahrscheinlich wegen der Gemeinwohlbilanz und auch diesem gemeinwohlorientierten Ansatz, den du auch eingangs schon erläutert hast. Wie wird man zum Sozialunternehmer? Also ich meine, du hast in Cambridge studiert, du hättest wahrscheinlich Türen offen gehabt ohne Ende. Wie entscheidest du dich oder wie hast du dich entschieden, so einen Weg zu gehen?
Ich verstehe es nicht, wie man einen anderen Weg gehen kann, weil für mich ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand und das eine schließt ja nichts aus. Ich kann auch ein Unternehmen professionell führen. Der einzige Unterschied professionell führen heißt für mich, ja, auch schon einen Leistungsgedanken zu haben, saubere Prozesse zu haben, guten Kundenservice etc. pp. Aber ich muss es doch nicht so einseitig optimieren. Also auf eine einseitige Dimension, die finanzielle Rendite. Ich wurde auch so konditioniert in meinem Studium, muss ich auch sagen. Da war es EBIT und wenn das EBIT musste stimmen. Mhm. Und dann, wenn je größer das war, desto eher konntest du dann im Nachgang irgendwie so philanthropisch tätig werden und dann Geld verteilen. Und ich finde, warum soll ich nicht mit meinem Geschäft selber ein bisschen die Welt ein Stück besser machen oder zumindest versuchen? Das kann ich doch mit meinem täglichen Arbeiten und Wirtschaften. Und deswegen ist gar nicht, wie werde ich zum Sozialunternehmer? Ah ja, cool, jetzt habe ich da eine Strategie, sondern das ist eine Haltung und es ist eine, für mich, ehrlich, es ist gesunder Menschenverstand. Es macht doch viel mehr Spaß. Ich kann jeden Tag in den Spiegel schauen und Glück, jetzt, das ist so abgedroschen, aber glücklicher macht es mich auch nicht, ob ich jetzt 0 mehr an EBIT dranhängen habe oder nicht. Aber wenn ich echt was bewirke und vielleicht auch inspirierend sein kann und zeigen, hey, dass du selbst beispielsweise in einem Haifischbecken wie dem Energiemarkt, ist echt ein Drecksmarkt. Ja? Also geht es fast nur um den Preis oder sonst und die Differenzierung ist sackschwer, schwer, um es auf den Punkt zu bringen, dass man trotzdem da bestehen kann. Das ist toll und das ist bestätigend und das macht Bock und da stehe ich jeden Tag auf und freue mich. Deswegen, ich wurde anders konditioniert, aber irgendwie mir ging es nie ein. Ich habe es auch nie verstanden. Ich habe es nie verstanden, warum ich immer nur mehr Geld, immer mehr erwirtschaften möchte. Das heißt ja nicht, dass ich kein Geld verdienen will, weil Geld verdienen ist auch nichts Schlimmes, wie es von anderen oft so verteufelt wird. Geld verdienen ist echt okay. Es erhält mir meine Freiheit und die Dinge so zu machen, wie ich sie zumindest für sinnvoll erachte. Aber nur Geld verdienen als Selbstzweck ist echt lame. Mhm.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass als ich gefragt habe, es gibt diese passiven Kunden, die ihr habt, da hast du ja betont die Aufklärungsarbeit, die auch dahinter steckt und dass wenn man Polarstern nutzt, man eben auch ein ganzes Konzept, vielleicht auch eine bestimmte Einstellung mitbekommt und in der Psychologie spricht man von Symbolen, mit denen man sich auch ausstattet, um vielleicht zu dem Menschen zu werden, den man sich vorstellt. Du hast gerade, Walter ging auf deine Biografie ein und ich habe gesehen, dass du sehr viel, dass dir Lehre wichtig ist, dass du sehr viel Aufklärungsarbeit machst an Universitäten. Gehört das zu deinem Selbstverständnis mit dazu, die Botschaft auch zu verbreiten und das, was für dich selbstverständlich ist, vielleicht denjenigen, die es nicht so selbstverständlich finden, auch nochmal zu erklären?
Ja, gehört es dazu, aber nicht mit diesem so Messias und hey und schaut zu mir rauf, weil das ist ein totaler Schmarrn, sondern eher so ein bisschen inspirierend zu zeigen, hey, es ist möglich und mach dir deine eigenen Gedanken. Wenn es im Energiemarkt funktioniert, funktioniert es auch woanders. Du musst halt nur deine Hausaufgaben machen. Ja, Hausaufgaben machen heißt auch, da kommt wieder Business, man schreibt einen Businessplan, glaub an dein Ding und dann schadet es auch nicht, eine gewisse intrinsische Motivation zu haben, abseits monetär getrieben. Und ich gebe das gerne weiter, ich teile gerne so Wissen oder Erfahrungen, weil jemand anders muss dann selber sagen, ob das überhaupt Wissen ist oder nicht. Aber das macht mir Spaß, das ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Ich bringe gerne bei und ja, mir macht es Spaß. Und ja.
Also, was genau war das Schlüsselerlebnis, dass ihr dieses Unternehmen gegründet habt? Da gibt es auch immer so eine Anekdote meistens dazu. Irgendwie, ihr habt beim Bier zusammengesessen und überlegt, ihr könntet mal ein Unternehmen gründen, das Polarstern heißt.
Ja, also die typische Gründerstory, war mal tatsächlich so.
Naja, was war, also typischerweise gibt es irgendeinen Impuls, ne, von dem das Ganze ausgeht. Du bist ja nicht schon irgendwie mit dem Gedanken geboren worden, sondern der ist irgendwann gereift und dann gab es einen Impuls, wo ihr euch zusammengesetzt habt und überlegt habt, wäre das was? Was war das für eine Situation? War das während des Studiums? War das nach des Studiums?
Ja, wir waren in unterschiedlichen Situationen. Und der Impuls ist ja nie so, oder sagen wir, zumindest bei uns nicht so, und ich kenne viele andere, wo es auch so ähnlich ist, nicht, dass der Impuls genau das ist, was jetzt das Endergebnis ist. Ne? Mhm. Sondern bei uns war so, ich hatte ein Startup in der Schweiz mit aufgebaut, auch im Cleantech-Bereich, wir haben so Bio-Hochleistungsschmierstoffe entwickelt und vermarktet. Und da bin ich dann rausgegangen, weil für mich stand da mal Familie an. Ich hatte 8 Jahre Fernbeziehung geführt und auch keine Lust mehr da drauf. Und dann bin ich zu meiner dann zukünftigen Frau nach München gegangen. Wusste aber noch nicht, was ich mache. Ich wusste nur, dass ich wieder selber gründen möchte. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe das so ein bisschen auch wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen. Mir hat es damals in der Schweiz Spaß gemacht. Da bin ich also auch direkt nach dem Studium hingegangen, kam hier zurück und Freunde von mir, die wussten es auch und die waren halt hier auch schon in der Startup-Szene in München tätig und die haben gesagt, hey Flo, ich kenne da einen, also es war erst am Jakob und dann kam der Simon direkt danach, also ganz, ganz kurz danach, gesagt, der ist gerade fertig mit seiner Promotion, der möchte auch was selber machen. Mhm. Und im Grunde genommen wurden wir verkuppelt und Simon, wie gesagt, kam direkt dazu. Und das Einzige, was ich wusste, ist, ich möchte selber was machen und ich möchte schon im Energiebereich, also in dem erneuerbaren Bereich tätig sein. Das war mein Ding, weil ich an etwas Großem, das für mich war das Ding, ich wollte an etwas Großem mitarbeiten. Und es ging uns allen dreien tatsächlich so. Und wir haben für uns die Energiewende identifiziert. Und dann kam noch so ein bisschen hinzu, also war relativ, müssen wir sagen, auch dann relativ analytisch. Wir wollten gerne im Endkonsumentenmarkt arbeiten. Und wir wollten auch ein skalierbares Geschäftsmodell. Und da kommt der BWLer wieder durch haben und so. Und dann sind wir relativ analytisch hingegangen und gesagt, hey, was braucht's denn dafür? Da ist dann die Story, die ich ja vorhin schon erzählt hatte, Wärme versus Strom im privaten Verbrauch. Ah, Mensch, im Gasmarkt, es fehlt eigentlich das Schwesterprodukt zum Ökostrom. Also es fehlt ein Ökogasprodukt. Und das Produkt haben wir entwickelt. Da haben wir und dann das BWL-Know-how genommen und es wirklich ganz analytisch hingesetzt. Wie muss denn so ein Produkt ausschauen? Welche Kriterien muss es denn ökologisch, wirtschaftlich erfüllen? Wie kann ich das denn am Markt positionieren? Und das war tatsächlich für uns so der, wenn du möchtest, der springende Punkt. Wir haben da ein Exist-Stipendium bekommen, also dieses Gründerstipendium von der Bundesregierung und hatten da ein Jahr Zeit, eben dieses Produkt zu entwickeln. Und eigentlich wollten wir dieses Produkt an andere Energieversorger verkaufen. Es wollte nur kein Schwein haben. Die haben es gesagt, so, hey, wir gehen mit der Zeit und nicht vor der Zeit. Tolle Innovation, aber Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wenn das keiner möchte, dann machen wir es selber. Und wenn ich Gas mache, dann mache ich Strom dazu, weil Strom hat jeder und Gas können nur 20% in Deutschland frei wählen. Und wenn ich dann mein Unternehmen mit Mitarbeitern etc. so aufbaue, ja, dann wirklich auch so, wie wir es für sinnvoll erachten, ist eben mit einem gesunden Menschenverstand. Und da haben wir noch gar nicht gesagt, dass wir gemeinwohl orientiert sein möchten, sondern wir haben gesagt, wir wollen, unser Anspruch ist so und so zu wirtschaften und mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten umzugehen. Und dann kam so dieses Thema Social Entrepreneurship langsam auf. In München wurde da die SEA, die Social Entrepreneurship Akademie, gegründet. Da waren wir auch das erste Unternehmen, das dort so assoziiert war. Und dann kam später tatsächlich erste Gemeinwohlökonomie und unsere erste Gemeinwohlbilanz. Also wir haben es davor schon als selbstverständlich so gearbeitet und im Nachhinein erst gecheckt, okay, das ist ein Social Business, das passt ja eigentlich ganz, Gemeinwohlökonomie ist eigentlich genauso unser Ding.
Das ist lustig, cool. Ja. Und ich habe jetzt gerade gedacht, weil ihr so viel, du hast das Wort wirklich benutzt. Das findet man sehr häufig auf eurer Webseite. Also zum Beispiel an der Stelle, wo ich mir angucke, über Polarstern. Unsere Vision mit Energie die Welt verändern. Wirklich. Das impliziert ja immer, dass es da draußen noch sehr viel Unwirkliches oder sehr viel Fake gibt oder sehr viel vielleicht Unternehmen, die sagen, jetzt noch nicht, jetzt wollen wir euer Unternehmen noch nicht kaufen. Wir gehen dann, wie du gerade gesagt hast, nicht vor der Zeit. Das ist ja genau der Fake vielleicht, denn kein Unternehmen würde das nach außen ja so zugeben. Oder wie war das gemeint mit dem wirklich?
Also erstmal funktioniert es richtig gut, ja, so wie das Projekt beim Hornbach oder so. Also aus einer Marketingperspektive. Es hat natürlich eine Marketingperspektive, weil es eine Haltung zeigt und ist wirklich, und deswegen nutzen wir das auch fast inflationär, damit es auch wirklich hängen bleibt. Heißt aber auch, wenn wir das so machen, dass wir wir lehnen uns aus dem Fenster. Und die Leute suchen ja schon auch immer nach dem Haar in der Suppe und stimmt es, kann das denn überhaupt denn so sein? Und es klingt ja alles zu gut, um wahr zu sein. Und dann sagen die das noch überall wirklich und das ist, das muss schon auch bringen. Also kannst nicht nur die Klappe aufreißen und dir wirklich vorne draufschreiben, weil du weißt, dass Marketing technisch gut funktioniert, sondern es muss auch, du musst auch liefern. Sprich, wir nutzen dieses wirklich richtig. Ja, das hat natürlich auch ganz analytisch eine Marketing, funktioniert als Marketing-Tool oder Strategie, kann man ja auch sagen, sehr gut, aber wir halten es auch. Und dann funktioniert es, dann ist es auch authentisch und egal, wo du nachschaust, sagst, ja cool, das stimmt ja, das ist ja wirklich nicht nur ein Feigenblatt, das ist ja wirklich Haltung und wir tun uns damit nicht schwer, weil es eben die DNA ist. Es ist wirklich im tiefsten Inneren verwurzelt und ist auch eine tolle Abgrenzung zu anderen, die das nicht so halten können. Die können sagen, hey, 100% Erneuerbare machen wir, wunderbar, können viele sagen. Aber so dieses wirklich mit allem, nicht nur aufs Produkt bezogen, sondern auch auf die Firma und so weiter und so fort, können nur wir.
Ich wollte jetzt noch mal fragen, was dieses wirklich die Kunden dann kostet. Denn ich glaube, das fragen sich jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ob das deutlich teurer ist als der Stromanbieter, den sie jetzt nutzen. Oder ist das einfach ein bisschen mehr, was man da rechnen muss? Oder der gleiche Betrag? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären.
Ja, also Ökostrom und auch wirklich Ökostrom kostet nicht mehr als normale Energie. Also jetzt, wenn du jetzt noch nicht gewechselt hast und so bei einem Grundversorger klassischerweise bist, irgendwo Stadtwerk in der Ecke, dann sind wir sogar im bundesweiten Schnitt so 2-3% günstiger. Also nein, bessere Energie muss sich mehr kosten.
Ja, ich wechsle auf jeden Fall im Anschluss an dieses Gespräch. Das habe ich jetzt schon beschlossen, damit ich wirklich anderen Strom bekomme. Das fand ich gut. Und ansonsten, das ist ja auch gut für so eine Teamkultur. Ich habe gesehen, ihr habt ein Team, das ist zumindest so, wie es präsentiert, sehr intrinsisch motiviert. Das ist sehr diverse auch. Wie habt ihr das zusammengestellt und was ist euch wichtig bei dem Team selbst?
Für uns ist sehr wichtig das Warum. Also warum möchte jemand bei Polarstern arbeiten? Es gibt natürlich für die unterschiedlichen Jobs ein paar fachliche Qualifikationen, die gegeben sein müssen. Aber das ist gar nicht so viel wert, weil das, was wirklich wirklich wichtig ist, können wir den auch neuen Leuten einfach auch fachlich beibringen. Also ich sollte nicht bei Adam und Eva anfangen, aber ich brauche jetzt, wir haben relativ viel Know-how zum Glück im Unternehmen, das wir dann auch weitergeben können, fachliches Know-how. Deswegen ist für uns schon wichtig, warum jemand zu Polarstern möchte. Das, und Das sollte nicht nur sein, weil Polarstern so ein mega geiles Gehalt zahlt. Wir zahlen gute Gehälter, aber du kannst im Energiemarkt auch mehr verdienen, also wenn es nur darum geht, ja. Sondern du musst schon Lust an der Sache haben, an der Sache mitzuarbeiten. Und deswegen funktioniert Stand jetzt auch mit dem Team ganz gut, weil wirklich jeder Bock hat. Und dann hast du auch keine politischen Spielchen oder irgendwie, weißt du, dass irgendwie so Silo-Wissen angehäuft wird oder sonst irgendwas. Nee, jeder hat auch Bock, mit dem anderen zusammenzuarbeiten, auch über die unterschiedlichen Teams hinweg. Deswegen achten wir da stark eben auf die, ja, man könnte sagen, ein paar Soft Skills. Mhm. Ja? Oder stärker als vielleicht andere Unternehmen.
Wie sieht das denn dann konkret aus? Also ihr seid wie viele Leute?
35.
Momentan? Also 35. Und wie seid ihr organisiert? Wie führt ihr? Ist das, also habt ihr eine klassische Hierarchie? Welche Art von Organisationsform habt ihr, um euch zu organisieren? Ist das eher traditionell oder ist das auch irgendwie was ganz Neumodisches?
Nee, neumodisch ist nicht mehr. Tatsächlich als Führungsstrategie oder so, ja, Tool, wenn du möchtest, nutzen wir OKRs, also Objectives and Key Results. Das ist nicht mehr so ganz neu. Ich glaube, das wurde vor 20 Jahren oder so von Intel, irgendwie so aus dem Dunstkreis, kommt aus der Techie-Szene eher, ja. Mal eingeführt, ja, oder die haben es so weiterentwickelt. Groß gemacht hat es mit Google, also ja. die das auch aktiv nach außen pushen. Für uns funktionieren OKRs sehr gut. Aber das ist eher so die Methodik. Wenn du jetzt sagst, so vor dem Führungsstil sind ja, weil OKR ist ja kein Führungsstil, ne? Sondern es ist eher eine Methode oder eine Organisationsstruktur. Das könnt ihr besser einordnen oder die Fachtermina da nutzen. Fakt ist, wir arbeiten sehr vertrauensbasiert. Also ich gehe erstmal grundsätzlich mit einem Vertrauensvorschuss rein. Und das, glaube ich, zieht sich schon bei uns durch. Also ich vertraue meinen Mitarbeitern und gebe ihnen auch sehr viel Freiheiten, wobei es gibt klar festgesteckte Rahmen und innerhalb dieser Rahmen haben die Mitarbeiter sehr viele Freiheiten und sollen die auch nutzen.
Mhm. Würdet ihr euch als agil bezeichnen?
Ja, wobei ich das nie nutze. Ich habe es nur festgestellt, wir hatten mal so eine Beratung, so eine Agilitätsberatung da, also die hatte die haben einen Workshop gemacht und wollten wissen, wie wir arbeiten. Eher so rum. Die haben so quasi uns wie so ein bisschen Marktrecherche gemacht. Und da hat sie herausgestellt, dass wir total agil arbeiten, aber wussten wir gar nicht.
Ah ja.
Ich habe keine Scrum Master oder sowas, jetzt nochmal sowas in der Richtung. Aber wir arbeiten schon anscheinend ziemlich agil.
Und an welchen Punkten lässt sich das denn festmachen, dieses Agile? Also Vertrauen ist ein Punkt, den du gerade genannt hast, Vertrauensvorschuss.
Ja, auch das, dass uns das Doing extrem wichtig ist. Also wir schauen uns, ich sage jetzt erstmal, du musst deine Hausaufgaben machen und dann kannst du loslegen. Ja, also Pflicht und Tür auch so ein bisschen. Heißt bei uns, wir legen los, aber nicht blind. Also beispielsweise neue Entwicklung eines neuen Produktes. Wenn wir eine Elektromobilität, so ist unser letztes Produkt gewesen, so Elektromobilitätstarife da anzulegen. Und im Energiemarkt ist es so, dass er sehr reguliert ist. Reguliert heißt, dass viele Dinge sind sehr klar und viele Dinge sind aber auch sehr unklar. Und du musst einfach manchmal Fakten schaffen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest einfach ab, bis es ganz, ganz klar geregelt wird. Heißt aber, dauert ewig und bis dann 25 Standpunkte der Bundesnetzagentur veröffentlicht wurden, wie man ein Gesetz zu interpretieren hat beispielsweise. Ja? Oder man legt einfach los und macht mal einen Tarif. Ja? In dem Fall ging es um steuerbare Elektroautos, dass ich mein Elektroauto nach dem Netz steuern kann. Und dann legen wir einfach los. Das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben, wir schauen uns die Regulatorik sehr gut an. Und dann machen wir den Tarif. Und auch wenn es noch nicht ganz klar ist, wie ich den beim Netzbetreiber anmelden muss, sondern dann gehe ich einfach zum Netzbetreiber hin und sage, so, ich habe jetzt hier einen Kunden, lass uns jetzt mal überlegen, wie ich den anmelde. Hier ist die gesetzliche Verordnung dazu. Du musst den anmelden. Ich weiß, es ist noch nicht ganz klar, wie. Lass uns das mal machen. Und dann schleifen wir diesen Prozess immer wieder. Oder wenn wir im Projektmanagement sind, wie gesagt, so ein Projekt muss immer dreimal fertig. Ja? Oder ein Produkt wird dreimal fertig. Überhaupt jedes Thema wird irgendwie dreimal fertig. Und deswegen warte nicht, bis du die finale, perfekte Lösung hast, sondern schau mal, dass es das erste Mal fertig wird. So, und dann holst du dir Feedback, dann wird es nochmal geschliffen und es wird ungefähr dreimal, bis du dann wirklich dein finales Produkt hast. Das ist auch so eine Denke, ja.
Ja, also da können ja doch Unternehmen ganz schön was von euch lernen durch diese Herangehensweise, finde ich. Also
keine Ahnung.
Das ist ja schon, also das wirkt alles schon sehr schlüssig und sehr überzeugend. Ich frage mich, warum die anderen das so nicht tun, also was sie daran hindern könnte, so vorzugehen.
Ich glaube, es ist eine Fehlerkultur. Also wenn du immer Angst haben musst, dass du, wenn du irgendwie jetzt mal vorprescht, ey, es geht auch mal die Hose. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass alles mega, du schneller bist und alles besser. Nee, du kannst auch dich mal verrennen, auch jungen schon verrannt. Und wenn du jetzt so, da kommt das Vertrauen wieder rein. Also wenn du Angst hast, dass wenn du einen Fehler machst, aufs falsche Pferd setzt, ja, oder im Prozess nicht zu Ende durchgedacht hast, was normal ist, wenn irgendwas neu ist, und du entweder dann echt Stress bekommst von deinen Kollegen, von den Vorgesetzten, sonst, ja, dann machst du doch nichts. Also dann sagst du erstmal, hey, Mikado, ja, bevor ich zuck, lass ich erstmal die anderen zucken.
Also ihr stellt euch ja durchaus die Frage, wie könnt ihr erfolgreich sein, aber offensichtlich widmet ihr auch sehr, also geht ja auch sehr offen mit der Frage um, wie, was heißt Misserfolg für uns, wie gehen wir mit Fehlern um und diese Geschichten. Das scheint ein zentraler Punkt zu sein.
Ja.
Das bringt das ist eine schöne Brücke zur letzten Frage, die wir immer unseren Podcast-Gästen stellen. Und zwar kennst du ja sicher diese berühmte Rede vor Stanford-Absolventin von Steve Jobs, in der er eben drei konkrete Punkte nennt, die er den Zuhörenden weitergibt, die er aus seinem Leben gelernt hat. Wenn du diese Rede halten würdest, was würdest du deinen Zuhörern mitgeben?
Ganz kurz nur als Punkte.
Als ganz kurze Punkte, ja.
Kannst du auch was dazu sagen?
Ich habe, also ich finde es wichtig, so erster Punkt ist, mach dein Ding. Und zwar mit heißem Herz und kühlem Kopf. Das heißt so, Leidenschaft und Strategie müssen Hand in Hand gehen. Das eine ist nicht ohne das andere möglich. Zweiter Punkt ist, bau eine klare Marke auf. Und das heißt, also sei erkennbar und kupfer auch nicht so eins zu eins irgendwo so Dinge ab. Aber es schadet auch nicht, sich von anderen inspirieren zu lassen. Bleib dabei aber so deinem Ding treu. Also auch zu die Markenperspektive ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und was mir am allerwichtigsten ist, so zeige Haltung. Ja? So leg deine Werte für die und du auch das Unternehmen stehen. Und ich könnte sagen, wirklich.
Ja.
Und zwar aber auch nach außen hin, nicht nur nach innen, sondern auch zu Kunden, zu Mitarbeitern, einfach zu allen. Das Ding ist, dann bist du authentisch und ist eigentlich die Grundlage für Authentizität, ja. Und das ist das, was dich langfristig auszahlt, weil die Produkte sind immer wieder austauschbar. Mhm. Aber wenn du so diese Haltung und die Marke hast, insbesondere dessen Kombination, das ist nicht austauschbar. Es kann auch nicht abgekupfert werden.
Schön. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja. Ich danke euch.
Ich fand das wieder super spannend, gerade, also wie du es genannt hast, das Thema Energie. Also ihr seid ja wirklich in einem Haifischmarkt unterwegs, ne? Und das ist jetzt, weiß Gott, kein Markt, der jetzt so klassisch für Sozialunternehmer ist. Und insofern sehr beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt und was du auch so als Hintergrund erzählt hast. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und fandet es auch so spannend wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein und postet, wenn ihr Lust habt, Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.